Ich am Anfang sagte ich, so eine Konferenz ist eigentlich Quatsch. Eigentlich hätte man hier ein Seminar, so 10 Minuten Input und dann eine Stunde beten. Ja, dann hättet ihr wahrscheinlich mehr gelernt. Aber das müsst ihr jetzt zu Hause machen. Da müsst ihr jetzt zu Hause in den Hauskreisen oder was weiß ich, ja, Sonntag die Predigt ausfallen lassen, jetzt üben wir beten. Das wäre jetzt eigentlich, das würde nichts schaden, ohne Scherz. Also zu denken, dass eine Predigt viel bringt, träum von was anderem. Also das ist gut. Und dann muss man so Stück für Stück die Sache weiterentwickeln. Man muss einfach schauen, okay, ich probiere das aus. Manches wird funktionieren, manches wird nicht funktionieren. Mal vergaloppiert man sich völlig und dann fährt man wieder ein bisschen zurück. Nimm dir einfach vor, in 10 Jahren kann ich das. Völlig ausreichend. Wenn du in 10 Jahren sagst, jetzt bin ich jemand, der einfach ausgefeilt in der Fürbitte ist, wo du sagst, hey Jürgen, wofür betest du? Und dann reicht völlig. So, das heißt, ein gutes Gebetsleben, ein kompetentes Gebet braucht auf der einen Seite das theoretische Wissen über Gebet, es braucht ein bisschen die Sammlung guter Gebetsanliegen und dann ist Gebet einfach mal Arbeit. Also wenn du sagst, ich bete nur dann, wenn ich Bock drauf habe, wirst du nie beten. Aber wenn du sagst, ich habe verstanden, ich habe hier einen Auftrag von Gott bekommen und ich will diesen Auftrag erfüllen, weil ich bin ein Knecht, bin ein Sklave Gottes und ich mache meine Jobs einfach gut und ich kann... Ich weiß nicht, wie deutlich ich das sagen soll. Dein Leben kommt erst noch. Ist dir das klar? Also in Lukas 16 steht das. Da sagt der Herr Jesus mal, das Eure, das Leben, wofür du gemacht bist, das Leben, wonach du dich sehnst, das kommt erst noch und es kommt wirklich. Und wenn es kommt, dann kannst du es in alle Ewigkeit genießen. Und weil wir wissen, dass das Beste noch kommt, deswegen können wir in dieser Zeit, wir können früher aufstehen und wachen und beten. Wir können länger aufbleiben. Wir können versuchen, eine Stunde zu beten, ja, und feststellen, dass 1,5 Stunden noch besser sind. Glaub mir das. Ja? Also ohne Scherz, ihr müsst das einfach mal ausprobieren. Das 90 Minuten sind eigentlich das Optimum. Ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen. Ja, wirklich. Also man muss halt einfach, man muss manchmal ein bisschen reduzieren, damit man die Leute nicht überfordert. Aber ihr müsst das ausprobieren. Ihr müsst mal wirklich mit einer Gruppe von Männern, ja, einfach mal so 3-4 Stunden am Stück mal so Vater Unser mal, ja, so die XXL-Version davon, wo man einfach Spaß hat miteinander und wo man rausgeht und sich wie so ein kleiner, ja, so ein Rockstar fühlt, weil man gerade 4 Stunden miteinander gebetet hat und tschakka, ja. Das geht einfach. Also, gutes Gebet braucht theoretisches Wissen, Sammlung von Gebetsanliegen, Arbeit und Auftrag. Und deswegen überlege, wo kann ich ohne Ablenkung beten? Da sind wir unterschiedlich. Ich gehe in den Wald, jemand anders hat vielleicht so seine Mikrokapelle irgendwo such dir was, wo du sagst, da bin ich nicht abgelenkt. Bestimm eine Zeit, wo du sagst, das reserviere ich für Gebet. Das muss nicht morgens sein, ich mache es mittags. Aber es muss so sein, dass das halt regelmäßig handhabbar für dich ist. Nimm dir genug Zeit, um wirklich anzukommen. Jetzt haben wir die Stunde oder die 90 Minuten kolportiert. Wenn du sagst, ich fange erst mal mit einer 1/2 Stunde an, mehr kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bingo, starte. Und dann schau, wo führt mich das hin? Erinnert ihr euch an den Satz, bete nicht, bis du die Sache erfüllt, sondern bis du satt geworden bist. Schau, was braucht meine Seele wirklich in der täglichen Begegnung mit Gott? Dann orientiere dich am Vater Unser. Komm vorbereitet. Hab dein Handy dabei, Zettelchen dabei. Wisse, was du tun willst. Dann ergänze dein Gebet. Von mir aus noch durch Lieder, Jauchzen, Tanzen. Keine Ahnung, was du möchtest. Ja? Eine Tasse Tee, ein Keks, ein Whisky. Ist mir völlig egal. Mach es einfach so, wie es für dich passt. Und dann ergänzt du das Stück für Stück. Mal ein Fastengebet, mal eine Gebetsgruppe, mal dies und jenes, bis du so ein Potpourri hast, wo du sagst, yeah. Darum geht es. Gut. Das habe ich jetzt ein paar Mal mit euch durchgemacht. Das Vaterunser zeigt uns, wie wir unser Gebet strukturieren sollen. Und ich möchte ganz kurz auf diesen dritten Punkt, tägliche Bedürfnisse, eingehen. Ich werde nicht viel dazu sagen, aber nachdem wir in die Anbetung gegangen sind und Gott gesagt haben, warum wir ihn total toll finden und uns Zeit genommen haben, uns selber zu predigen, wer unser Gott ist, nachdem wir unseren Fokus ausgerichtet haben auf das Reich Gottes und damit unseren eigenen vergänglichen Zielen nach Karriere, Familie, Ruhm und Geld im Gebet gezeigt haben, wo sie hingehören, nämlich bestenfalls auf Platz 2, kommt, was brauche ich eigentlich? Ich lebe heute, was brauche ich heute? Und Wenn wir das anschauen, ganz kurz zum Thema die Bitte, da geht es ja um dieses unser tägliches Brot, gib uns heute. An dieser Bitte kann ich ablesen, dass die Struktur fürs tägliche Gebet ist. Sonst steht das ja nicht. Aber ich habe das jetzt immer behauptet, es sei das tägliche Gebet. Hier merkt man es. Unser tägliches, an anderer Stelle bei Lukas, nötiges Brot gib uns heute. Das heißt, ich darf und soll jeden Tag Gott um alles bitten, was ich zum Leben brauche. Von der Formulierung her, primär geht es um Versorgung. Jetzt werdet ihr sagen, Jürgen, ich habe Essen für eine Woche im Kühlschrank und für, keine Ahnung, 2 Monate im Keller. Also das tägliche Brot ist eine sehr überschaubare Sache, stimmt. Deswegen, das ist primär in einer Gesellschaft, wo Leute, die sich bekehren, wirklich arm waren, am Vortag noch nicht wussten, was sie am nächsten Tag essen würden, da ist das ein Gebet, was jeder versteht. Für uns, die wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, ich übertrage es auf alle Nöte, die in meinem Leben mit Versorgung zu tun haben. Alles, was mein Leben an Nöten so hervorbringt. Ich habe deshalb hier Sprüche 16, Vers 3 mal mitgebracht. Das ist, wenn man so will, der analoge Vers im Alten Testament. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Du darfst und sollst dem Herrn all das anbefehlen, was du an Aufgaben, Herausforderungen, von mir aus auch an Terminen am Tag hast. Ich möchte euch Mut machen, gerade das, was ihr, wenn ihr so einen Terminkalender habt und wenn ihr schon wisst, okay, ich habe hier E-Mails zu schreiben, ich habe hier Leute zu besuchen, hier ist eine Zoom-Konferenz, an der Stelle muss noch ein Manuskript fertiggestellt werden, hier habe ich auf Arbeit was, das und das zu erledigen. Ich möchte euch Mut machen, jeden einzelnen dieser Termine mit Gott zu besprechen. Es gibt nicht ein geistliches Leben hier, wo ich bete, und ein säkulares Leben hier, das muss ich irgendwie ohne Gott meistern. Sondern es gibt ein Leben. Und ich darf jeden einzelnen Punkt, der in meinem Leben irgendwie von Gewicht ist, ich darf alles Gott nennen. Und ich soll es ihm nennen. Und ich darf erleben am Folgetag, dass er Gnade gibt. Und da spielt es wirklich keine Rolle, ob du sagst, ich muss die Krabbelgruppe vorbereiten, ja, habe da noch irgendwo ein paar Leute anzurufen, oder ob du sagst, auf Arbeit gibt es ein ganz schweres Meeting, ja, da kommt irgendwie der CEO vorbei und ich muss da irgendwas präsentieren, boah, ja, oder ob du sagst, ich muss, weil ich Handwerker bin, vielleicht noch irgendwas machen, oder. Auch die privaten Sachen, baller sie da rein. Du darfst, du sollst jede Sache benennen und ich möchte euch Mut machen. Erinnert ihr euch an das Thema Flow? Du brauchst Segen. Wir brauchen auch im privaten Segen. Du fährst von, was weiß ich, Krivitz nach irgendwo, nachher, bete doch dafür. Ganz toller Punkt. Ja, warum? Ja, weil ich keinen Unfall haben möchte. Ich will einfach den Segen abgreifen. Wenn Gott es mir anbietet, mache ich es einfach. Das ist Bitte. Und deswegen, das ist nicht viel im täglichen Gebet. Also damit wir uns richtig verstehen, das sind vielleicht 5%. Das geht relativ fix. Ja, ich mache meinen Terminkalender auf, schaue in meine To-Do-Liste rein, überlege, was sonst noch ansteht und bringe es einfach Gott und sage, Herr, heute ist das und das und das und übrigens das auch und an der Stelle auch. Das ist nicht viel. Aber die Tatsache, dass ich es Gott bringe, sorgt dafür, dass ich morgen etwas zum Danken habe. Und wenn ihr euch noch an den ersten Vortrag erinnert, damit wird das Abstrakte, Gott ist gut, ein ganz Greifbares. Ich schmecke seine Güte, weil ich merke, da habe ich drum gebeten und er hat mich beschenkt. Ja, aber vielleicht beschenkt er mich auch ohne, dass ich bitte. Das kann ja sein. Das kann sein. Das ist nur nicht adäquat für Kinder Gottes. Wir bitten, um beschenkt zu werden. Deswegen machen wir das. Okay, das war ganz kurz zum Thema Bitte. Ich will euch da auch nicht überfordern. Wir machen weiter. Nach der Bitte kommt das Bekennen von Sünde und das Vergeben. Eigentlich etwas ganz Einfaches. Es geht um die Umsetzung von und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und dann weiter später, das ist dann immer ein bisschen erschreckend im Vaterunser, das finden wir nur bei Matthäus, denn wenn ihr den Menschen ihre Sünden vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Also mittendrin im Vaterunser, an vierter Stelle, was ich immer ganz großartig finde. Weil ich hätte immer gedacht, wenn ich zu Gott gehe, dann muss ich erstmal so eine reine Weste haben. Da muss alles geklärt sein. Und jetzt sagt Gott, ey, lass deine Sünden stecken, die machen wir nachher. Ja, aber ich will dich anbeten. Ich kann dich doch nicht anbeten, wenn ich meine Sünden noch nicht bekannt habe. Doch, doch, Sünden sind nicht so wichtig. Die machen wir am vierten Punkt, ganz am Ende. Ja? Also nachdem du, ganz zum Schluss, mach die zum Schluss, die sind nicht so wichtig. Merkt ihr, wie wertvoll das ist, zu sagen, unsere Religion ist nicht eine Religion primär des Sündenmanagements? Es geht gar nicht so sehr um Sünde. Also ja, wir müssen die irgendwie an vierter Stelle auch mal auf die Reihe kriegen. Aber wenn du denkst, oh, ich bin so unheilig und so befleckt, ich kann jetzt bestimmt nicht, vergiss es. Vergiss es. So tickt Gott nicht. Auf der anderen Seite zu denken, ah, dann ist es bestimmt ganz unwichtig. Nee, halte einfach mal ein bisschen die Balance. Das Ding ist an sich schon wichtig. Wir vergeben anderen, weil wir selber auch Vergebung brauchen. Das heißt, wir sind dazu aufgefordert, jeden Tag Sünde zu bekennen. Also, wenn du es heute noch nicht getan hast, mach es. Wie komme ich jetzt drauf, was ich alles bekennen soll? Naja, eine Sünde ist das, was Gott Sünde nennt. Und ihr erinnert euch vielleicht an diesen kleinen Mega-Wahnsinn vom Ende des letzten Vortrags, diese Heiligungsliste. Man nehme einfach mal 200 bis 300 Heiligungsanliegen und bete die regelmäßig durch. Wenn du das gemacht hast, was dich dazu qualifiziert, einen Überblick über christliche Ethik zu bekommen, wo ich dich richtig herausfordern möchte, das brauchst du irgendwann mal im Leben, und zwar spätestens, wenn deine Kinder, sagen wir, Teenies werden. Das ist so der letzte Punkt, wo deine Ethik stehen muss, sage ich dir, weil dann kommen deine Kinder und stellen Fragen. Und wehe, du hast eine 11-jährige Katrin. Wehe, ich habe eine. Die hat mit 11 Jahren Fragen gestellt und ehrliche Fragen gestellt, wo ich dachte, na hoppla die hopp. Und die wollte antworten. Und ihr wisst, ja, Kinder verlieren ihren kindlichen Glauben wesentlich dadurch, dass sie keine vernünftigen Antworten kriegen. Und das hat was mit apologetischen Fragen, das hat aber auch mit ethischen Fragen zu tun. Das heißt, wir müssen die durchdenken und nicht erst dann, wenn die Kinder kommen. Und deswegen gönn dir mal diese knapp 100 Themen, die es in der Bibel an ethischen Themen gibt. Das ist mal für die nächsten 100 Tage stille Zeit machen. Das ist nicht viel. Ja? Bis in 3 Monaten durch. Jeden Tag eins und fertig. Also das kann man machen. Ihr könnt auf Frogwords das Material, das ist wirklich easy. Man muss es einfach nur machen. Ihr merkt schon, ich bin immer dieses, man muss es halt einfach mal machen. Du brauchst hier die 10 Minuten und da die Viertelstunde und dann wirst du merken, das funktioniert. Das ist alles keine Astrophysik. Versteht ihr, das ist alles jetzt nicht Raketenwissenschaft. Du willst nicht zum Mond fliegen. Ja? Du willst ein paar ethische Themen lesen, wo ein paar Fragen, das geht schon. Du musst das Wort ins Herz kriegen. Wie kommt das Wort ins Herz? Bibelverse auswendig lernen, ist eine ganz simple Variante. Ja. Lern zu jedem der ethischen Themen 2, 3 Verse auswendig und du hast es einfach im Herzen. So, ich weiß, das klingt blöd, aber so macht man es halt. Man muss es irgendwann mal machen. Aber Jürgen, das sind ja dann 300 Verse. Ja, deswegen sagen wir, du sollst 500 lernen. Dann hast du schon mal die 300 dafür, dann hast du noch 200 für, ich weiß nicht, systematische Themen und was dich halt sonst so interessiert. Habt einfach mal ein bisschen, habt den Mumm mal einfach ein bisschen größer zu denken. Ihr habt doch Zeit. Wenn du jede Woche einen Vers lernst, hast du in 5 Jahren schon 250 Verse. Wenn du 2 Verse die Woche nimmst, bist du in 5 Jahren schon bei 500. Überleg mal. Und ich sag dir, bei 500 bist du angefixt. Dann hörst du fast nicht mehr auf. Dann machst du die 1000 voll, weil du einfach merkst, die 1000 ist cool. Dann stehst du hier vorne, wenn du mal eine Ansage machst und dann fällt dir was ein und dann weißt du, es steht da. Wow. Und du sitzt da drin und jemand hält eine Predigt zu einem Thema und du denkst, ah, habe ich auch schon. Mal schauen, was er sagt. Genial. Habt Qualität, habt einen Anspruch an euer Christsein. Und wenn du jetzt älter bist, also so ab 60, ja, das geht dann nicht mehr so. Aber Psalm 119, Vers 16, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das muss rein ins Herz, es muss rein ins Denken. Du musst in der Lage sein, so wie Jesus, wenn die Versuchung kommt, was macht der Herr Jesus? Es steht geschrieben. Genau. Das wollen wir. Es steht geschrieben. Vielleicht weißt du sogar, wo es steht. Aber wenn du dir die Stellen nicht merken kannst, auch egal. Es geht ums Nachsinnen. Es geht darum, dass ich eine Methodik schaffe, wie das Wort ins Herz kommt. Hab mal einen Anspruch, okay? Ich finde es immer so grotesk, wie wir im Leben in allem einen Anspruch haben. Ja? Wie Leute sich bei einer Kücheneinrichtung das letzte Fuddelchen noch und bei ihrem Hobby wissen sie alles und bei ihren Autoreifen. Nur wenn es irgendwie ums Wort Gottes geht, ist, oh, ich verstehe das nicht. Also, und an der Stelle hier, hab eine Liste mit deinen Lieblingssünden. Wenn du das bekennst, hier siehst du, was wirklich Sache ist. Und wenn du gestern eifersüchtig warst und neidisch warst oder wenn du gestern, was weiß ich, andere Frauen angeguckt oder Geld verprasst oder einfach drauf losgesoffen oder keine Ahnung. Find das heraus und bekenne es. Warum ist das wichtig? Wisst ihr, dass das ist klasse, diese Sache mit, mache ich nachher noch, machen wir jetzt. Also was heißt bekennen? Bekennen heißt, dass ich Sünde beim Namen nenne. Das heißt, ich nenne die Sünde so, wie sie, na, jetzt müssen wir mal sehen, das besser jetzt? Ich höre da was, deswegen. Bekennen heißt, ich nenne das, was ich tue, so wie es wirklich ist. Also ich sage, ich habe gelogen, statt ich habe fast die Wahrheit gesagt. Nein, es war eine Lüge. Ich nenne die Sache beim Namen und ich tue das, weil ich einerseits Vergebung brauche. Hier, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott möchte mich reinigen, deswegen bekenne ich Sünde. Ich sage sie ihm, obwohl ich sie vielleicht schon 100-mal gemacht habe, zum 101. Mal, weil ich möchte Vergebung. Ich möchte, dass er mich reinigt. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann das sein, dass jemand, der Vergebung hat, nochmal Vergebung bekommt? Ich dachte, Jesus sei am Kreuz schon für alle meine Sünden gestorben. Stimmt. Dann liegt das daran, und das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, dass man theologisch, theoretisch zwischen väterlicher und richterlicher Vergebung unterscheiden kann. Das ist ein bisschen so Theologengeschwätz. Aber es ist hilfreich. Okay? Am Kreuz, da findet die richterliche Vergebung statt. Und wenn ich täglich meine Sünden bekenne, dann kommt die väterliche Vergebung. Das heißt, die väterliche Vergebung, das ist die Vergebung, die ich suche, weil ich die Beziehung zum Vater wiederherstellen will. Nicht, um errettet zu werden. Ich gehe nicht verloren wegen der einen Sünde, die ich nicht bekenne oder so. Das ist alles Mumpitz. Aber meine Beziehung zum Vater, die hängt daran, dass ich ehrlich zugebe, ich habe hier was falsch gemacht. Versteht ihr? Das ist einfach falsch. Und wenn ich Sünde bekenne, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, wir bekennen Sünde immer vor diesem Hintergrund, dass wir eine Beziehung wiederherstellen wollen. Das heißt, es geht nicht darum, Sünde zu bekennen, um ein Ritual zu erfüllen, sondern ich bekenne Sünde immer mit dem Herzenswunsch, sie zu lassen. Selbst wenn ich noch überhaupt keinen blassen Schimmer habe, wie das heute gehen soll. Und ich habe zum Beispiel Jetzorn 15 Jahre lang bekannt und hatte null Ahnung, was ich damit anstellen soll. Es war einfach so tief in meinem Wesen verankert durch meine Vergangenheit. Das hat ewig gebraucht, bis ich das losgeworden bin. Dann muss ich es bekennen, aber natürlich steckt hinter dem Bekennen, Sprüche 28, Vers 13, immer wieder dieser Wunsch, es auch lassen zu wollen. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Wir wollen sie lassen. Versteht ihr? Das gehört zusammen. Bekennen, kein Ritual, sondern Ausdruck. Ausdruck einer Sehnsucht nach einer noch tieferen Beziehung. Ich merke, da steht was zwischen Gott und mir. Und wenn du ein bisschen Ahnung davon hast, was es heißt, voll Heiligen Geistes zu sein, dann merkst du körperlich irgendwann, dass eine Sünde zwischen dir und dem Geist Gottes etwas auf eine ganz komische Weise kaputt macht. Das ist so, wie wenn man sich streitet oder wenn da so ein bisschen Unfrieden ist. Kennt ihr das? Wenn man so ein ganz klein bisschen, man sagt etwas, wo man denkt, ach, ja, also wenn ich zum Beispiel das da, ach, der Vortrag wird ja nicht auf, der wird ja nicht, den hört meine Frau nicht, dann kann ich das so sagen. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sagen würde, Schatz, du hast ein ganz schönes Bäuchlein bekommen. Das sagt man einer Frau einfach. Weil in dem Moment entsteht so eine unsichtbare Spannung im Raum. Und die spürt man, obwohl da eigentlich nichts physikalisch passiert ist. Es gibt einfach so Dinge, die macht man nicht. Ja, und weil man sie nicht macht, das lässt man einfach, das spürt man. Und so kannst du bei Sünde spüren, dass zwischen dir und dem Heiligen Geist etwas nicht stimmt. Irgendwie ist das ganz komisch. Und deswegen wollen wir das lassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen in einer der tiefen Beziehung zum Herrn Jesus leben. Wir wollen, dass da alles ausgeräumt ist. Und das schaffen wir jeden Tag neu. Bitte tut das. Seid nicht so dumm, dass ihr denkt, ich habe da nichts im Leben, ich muss da nichts bekennen. Das ist Quatsch. Bekennt es freimütig, lebt von der Gnade. Und wenn ihr es bekennt, dann nehmt euch nicht gleich vor, alles anders und richtiger zu machen. Das könnt ihr eh nicht. Ihr sollt es einfach erstmal nur bekennen. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr irgendwann mal zu Gott gehen und sagen, Vater im Himmel, ich habe hier eine Sache, die bekenne ich irgendwie jeden Tag. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Können wir mal länger drüber reden? Wer könnte mir da helfen? Und dann schaust du in die Gemeinde. Wer hatte denn schon mal das Problem? Vielleicht hat er darüber mal gepredigt. Es ist gut, wenn Prediger ihre eigenen Fehler zugeben. Dann können andere Leute sich dran orientieren und können zu ihnen hingehen und sagen, hey, also ihr könnt, alle, die mit Jähzorn zu tun haben, kommt zu mir. Ja? Ich habe Erfahrung ohne Ende. Du möchtest wissen, wie man seine Ehe ruiniert. Ich weiß es. Ja? Ich habe eine Myriade Streits geführt, die völlig unsinnig waren. Ich weiß, wie es geht. Ich kann dir auch sagen, wie man rauskommt. Cool, oder? Ich habe bei anderen Dingen null Ahnung, aber an der Stelle bin ich wirklich ein Experte. Und so brauchen wir die Experten in der Gemeinde, wo man hingeht und sagt, ach, du bist der mit der Habgier. Schön, ja, wie bist du das? Und du warst der Kaufrausch. Ah, okay, ja. Und du bist Prasserei und Schlemmen. Okay, wunderbar, ja. Ja, also stellt euch vor, wir wüssten einfach, ja, du hast die Leute, die sich da einfach outen und sagen, ja, das war mein Thema, da kannst du zu mir kommen, das habe ich durchgerungen mit Gott. Und wenn du das Problem hast, ich bin bereit, mich mit dir zu treffen, einmal die Woche, 20 Minuten beten wir für. Ich kann dir die Bibelstellen zeigen, die können wir miteinander auswendig lernen. Wir kriegen das gemeinsam hin, wir sind ein Team. Aber dazu braucht es ein Stückchen Selbsterkenntnis. Es braucht die Bereitschaft, die Ehrlichkeit zu sagen, ich habe ein Problem. Und das fängt damit an, dass ich erstmal ganz, ganz still und heimlich unter quasi vier Augen, nur Gott und ich, mal sage, war falsch, tut mir leid, bitte vergib mir. Damit fängt das an. Jetzt bleibt das an der Stelle tatsächlich nicht stehen, sondern wenn ich vergebe, dann soll ich auch anderen vergeben. Da heißt es eben in Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. So, was heißt das denn wiederum? Das heißt, Vergebung ist, dass ich die Schuld eines Menschen loslasse. Also ich halte sie nicht fest, ich halte sie ihm auch nicht ständig vor, ich suche keine Vergeltung mehr. Jemand tut mir etwas Böses an und ich lasse das los. Ich übergebe die Sache Gott. Und ich entscheide mich, dem anderen diese Schuld nicht länger anzurechnen. Jetzt gibt es zu diesem Thema, da könnte man viel dazu sagen, die Frage, ja, wann mache ich das denn? Wann ist der Zeitpunkt, dass ich anderen vergeben soll? Antwort, so früh wie möglich. Das wäre mein Tipp. Und Matthäus 18 ist ein Gleichnis, was man sich an der Stelle echt auf der Zunge zergehen lassen muss, damit man versteht, wie wichtig es Gott ist, dass man vergibt. Da kommt nämlich mal wieder der gute Petrus und sagt, wie oft muss ich vergeben? Und Gott sagt dann, ziemlich oft, richtig ziemlich oft. Und dann gibt es ein Gleichnis und das müsst ihr studieren. Vergebung ist nämlich primär gar nicht für den anderen, sondern für mich. Ich bekomme ein Problem mit Groll, Wut und vor allem mit Unbarmherzigkeit und das rechnet Gott mir an. Deswegen, ich muss das Thema für mich lösen. Und der letzte Zeitpunkt, also das ist so früh wie möglich, würde ich dir empfehlen. Aber der letzte Zeitpunkt, wo Vergebung dann, also wo du wirklich sagen musst, jetzt geht nichts mehr, das ist, wenn du selber am Beten bist und gerade vor Gott stehst und sagst, bitte vergib mir. Da heißt es in Markus 11, Vers 25, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Also wenn du stehst und betest, dann ist das der Moment, wo man vergibt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Und immer wenn ich das so sage, gibt es dann eine Frage, die lautet, braucht Vergebung Reue? Also muss der andere das erst einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat. So, Antwort, Falls ja, vergib ihm. Steht in Lukas 17, Vers 3. Habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und falls nein, vergib ihm auch. Steht in Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, das ist der gute Stephanus, ja, und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Da hat keiner Reue getan, um das einmal deutlich zu sagen. Die hatten gerade die Steine geworfen, okay? Niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Also, braucht's Reue? Wenn da jemand etwas bereut, ey, super genial, dann nutzt diesen Moment und vergib sofort und mach das. Und wenn nicht, vergib trotzdem. Nochmal, Vergebung ist für dich. Vergebung ist, erinnert ihr euch an den Habakuk, der patzig sagt, ich juble trotzdem? Vergebung ist so ähnlich. Edge, ich vergib dir trotzdem. Weil ich lasse es nicht zu. Wisst ihr, ich entscheide darüber, wer meine Beziehung zum Vater belastet. Das bin alleine ich. Ja? Und du bist es nicht mit deiner blöden Sünde. Und deswegen werde ich dich freisprechen, weil ich will meine Vergebung haben. Verstehst du? Ich will, dass nichts zwischen mir und Gott steht. Und nur weil du Dussel mich ärgerst und ich wirklich was gegen dich haben könnte, das ist mir völlig egal. Mir ist meine Beziehung zum Vater viel wichtiger als das, was du mir angetan hast. Deswegen nochmal vier Abschlussgedanken zum Thema Vergebung. Erstens, Vergebung ist nicht immer so easy, wie man sich das vorstellt. Es gibt drei Arten von Vergebung. Es gibt Vergebung als Konzept des Übersehens. Also Vergebung im Sinne von, ich ertrage den anderen. Da tut einer was und es ist mir einfach egal. Das ist aus dem Kolosserbrief. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Es gibt einfach Dinge, die muss ich nicht ansprechen. Das ist so, das passiert halt. Wir sind alle Menschen, das ist einfach so. Da vergebe ich, ohne dass es mir selber richtig auffällt. Dann gibt es das, was ins Vaterunser hineingehört. Jemand wird schuldig an mir, ich ärgere mich, ich bin grollig, ich bete. Und während ich selber um Vergebung bitte, merke ich, da ist noch was im Blick auf den anderen. Das ist noch nicht geklärt in meinem Herzen. Dann vergebe ich ihm. Und dann gibt es, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dann gibt es das, dass Menschen so schlimm an einem schuldig werden, dass ich heute vergebe und morgen merke ich im Gebet, das ist immer noch da. Was mache ich dann? Ich vergebe wieder. Warum? Weil Vergebung ein Prozess sein kann. Versteht ihr? Also vergeben als Ertragen, dieses, ich denke gar nicht richtig drüber nach, das ist mal kurz ein Grummeln und dann ist auch schon wieder weg. Vergeben als einmaliges, ich spreche den anderen frei. Vergebung als Prozess. Und das dauert. Und das kann über Wochen und Monate hinweggehen, bis es dann tatsächlich in meinem Herzen ankommt und ich dann den anderen auch wirklich freigesprochen habe. Das Zweite, was wir verstehen müssen, Vergebung hat nicht immer damit zu tun, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Nur weil ich dem anderen vergebe, heißt das nicht, dass ich mit ihm groß viel zu tun haben möchte, vor allem wenn der für mich oder für meine Familie eine Gefahr darstellt. Vergeben heißt drittens auch nicht, dass die Schuld getilgt ist. Die Sache liegt einfach bei Gott. Ja, Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Der andere hat es nicht besser dadurch, nur weil ich ihm vergebe. Der muss das mit Gott klären und dann ist alles gut. Und dann gibt es noch die Rachepsalmen. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Wäre aber ein total spannendes Thema. Ich will nur so viel sagen. Du darfst aus Gründen der Psychohygiene zur Verarbeitung von Traumata gerne deinem Feind die Pest an den Hals wünschen. Du darfst deine Kinder in Gedanken nehmen und gegen den Felsen schlagen. Das war jetzt ein Zitat aus Psalm 137. Warum ist das wichtig? Aus psychohygienischen Gründen können aggressive Gedanken, die ich im Gebet ausspreche, ich tue das nicht selber, ich räche mich nicht, aber ich spreche diese Gedanken auf, ich spreche aggressivste Affekte im Gebet aus, tiefe Sehnsüchte nach Vergeltung, die können extrem hilfreich sein und Gebet ist der sichere Raum, um an dieser Stelle psychohygienisch einen Schritt weiterzukommen. Und wen das Thema interessiert, es gibt eine Masterarbeit von Regina Gallwitz zu dem Thema und die wird im August bei mir Aufnahmen machen und die werden wir September, Oktober im Podcast senden, da wird sie dazu was sagen. Rachepsalmen, total cool. Du darfst mal richtig vom Leder ziehen, aber du machst es in dem Safe Space, in dem sicheren Raum Gebet, wo nicht du dich rächst, sondern wo du einfach diese ganze überwältigende Emotionalität, die in dir da ist, wo du sie aussprichst vor Gott und sagst, das ist in meinem Herzen. Und wo Gott dann kommt und sagt, ja, und das ist gut so, das ist richtig, dieser Zorn ist gerechtfertigt, aber jetzt lass mich diesen Zorn nehmen und lass ihn bei mir. Und wenn du wieder rausgehst, bleibt der Zorn bei mir und wir schauen mal, ob das klappt, damit deine Seele von diesem Zorn frei wird. Also psychohygienisch, wenn euch das noch mehr interessiert, kümmert euch um einen Termin mit meiner Tochter, die würde euch das als Psychotherapeutin auch nochmal erklären. So, bis dahin, das war das Thema Bekennen und Vergeben. Kommen wir zum letzten Punkt unserer Reihe, dieses Versuchung, beziehungsweise ich habe es hier genannt, Führung und Rettung. Damit schließen wir tatsächlich unser tägliches Gebet ab. Da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Das ist eine Formulierung, die für viele Christen so ein bisschen kryptisch ist. Führe uns nicht in Versuchung. Was ist damit gemeint? Theologisch gibt es bei dem Wort Versuchung, gibt es tatsächlich drei Bedeutungen. Versuchung kann sein Verführung zur Sünde, sei es durch die Lust oder durch den Teufel. Dasselbe Wort wird verwendet positiv als Prüfung des Glaubens durch Gott. Und dann gibt es eine dritte Bedeutung. Versuchung, das können Umstände sein, die geistlichen Problemen Vorschub leisten. Das wird am deutlichsten in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9, diese dritte Bedeutung. Die ersten beiden kennen wir alle. Die dritte Bedeutung wird selten beleuchtet, ist aber fürs Verständnis vom Vater unser wichtig. Lot in Sodom, okay? Da heißt es in 2. Petrus 2, Vers 9, der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Lot in Sodom, Sodom ist Versuchung, das heißt, hier geht es um Lebensumstände, die für mich total unglücklich sind, wo ich mich nicht hätte drauf einlassen sollen, wo es blöd war, nach Sodom zu ziehen. Das war nicht klug. Gott weiß mich aus der Versuchung, aus diesen Umständen heraus zu retten, aber es war natürlich trotzdem vorher überhaupt nicht klug, dorthin zu gehen. So, jetzt schauen wir uns die Formulierung nochmal an. Und ich muss jetzt einmal noch Grammatik machen. Schön, dass vorhin jemand eine Grammatikfrage gestellt hat. Ich hoffe, dass derjenige noch da ist und jetzt Freude hat. Wir haben es bei dieser Formulierung, führe uns nicht in Versuchung, mit einer Litotes zu tun. Das ist ein rhetorischer Kniff. Das ist eine Aussage, bei der man etwas bejaht, indem man das Gegenteil verneint. Cool, oder? Also ich kann etwas bejahen, indem ich das Gegenteil der Sache oder etwas Negatives verneine. Ein Beispiel. Wenn ich sagen will, dass ich über irgendetwas unbedingt reden muss, dann könnte ich, wie hier in Apostelgeschichte 4, formulieren, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen haben, nicht zu reden. Also wir könnten auch sagen, ich muss unbedingt davon reden. Aber wir können eben auch eine Litotes verwenden. Es ist unmöglich, Verneinung, nicht zu reden. So, jetzt übertragen wir das mal auf einen anderen biblischen Text. Wir nehmen einen negativen Begriff, Psalm 71, Vers 9, verwerfen, und eine Verneinung, mich nicht. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Was bringe ich damit zum Ausdruck? Bringe ich damit zum Ausdruck, dass Gott normalerweise ein Gott ist, der im Alter, wenn ich schwächer werde, mich verwirft und deshalb muss ich ihn halt darum bitten, dass er es nicht tut. Ich hoffe, dass nicht irgendeiner sagt, ja, denn das wäre nicht richtig. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters ist eine Litotes. Ich will damit zum Ausdruck bringen, bitte bleib im Alter mir besonders nahe und steh mir mit deiner Kraft bei, wenn meine körperlichen Kräfte nachlassen. Also ich sage nichts über Gott aus und darüber, dass er ein Gott ist, der im Alter normalerweise halt mit den ganzen, was weiß ich, Trolleyfahrern nichts mehr anfangen kann, sondern ich sage, Herr, ich brauche dich jetzt besonders. Und ich bringe dieses, ich brauche dich jetzt besonders, ich brauche jetzt besonders deine Kraft durch einen rhetorischen Kniff, durch eine Litotes zum Ausdruck, wo ich einen negativen Begriff nehme, verwerfen, verwirf mich nicht, ihn verneine und damit zum Ausdruck bringen, ich brauche dich besonders. Ihr hört das normalerweise sofort. Und jetzt übertragen wir das auf und führe uns nicht in Versuchung. Damit bringen wir auch nicht zum Ausdruck, dass Gott normalerweise derjenige ist, der uns dorthin führt, wo es uns dreckig geht und wir jetzt darum bitten müssen, dass das ausnahmsweise nicht tut. Sondern wir nehmen diesen Begriff Versuchung, wie bei Lot, als dumme Entscheidung, als schwierige Lebensumstände. Und wenn wir sagen, führe uns nicht, dann meinen wir damit, dass Gott uns bitte 100% in die andere Richtung. Versteht ihr? Führe uns nicht in Versuchung bedeutet, führe mich 100% den richtigen Weg in meinem Leben. Warum ist das wichtig? Naja, ich lebe in einer Welt voller Ungewissheiten. Ich kenne die Zukunft nicht. Und ich muss trotzdem heute Entscheidungen treffen. Das ist das Absurde dieser Welt, oder? Du triffst irgendeine Entscheidung und du weißt nicht, welcher Hampelpampel morgen wieder den nächsten Krieg beginnt. Völlig absurd. Aber ich komme da auch nicht raus. Das nächste Problem ist, manchmal sieht Sodom wirklich verflixt gut aus. Also wenn du Lot gefragt hättest, warum bist denn du in die Stadt gezogen, hattest du von Anfang an vor, ja, dass deine Frau als Salzsäule endet und deine Kinder im Inzest? War das dein Plan? Na, wahrscheinlich hätte er nicht gesagt, ja. Logisch. Er hätte gesagt, ja, so eine Stadt, ja, das musst du schon verstehen, da ist eine Stadtmauer außenrum, da hat man so Beziehungen, da sind die Schulen besser, da kann man irgendwie dann so Vitamin B, ja, das ist alles ein bisschen einfach vom Lebensstandard her, das ist schon gut. Der hätte dir das schon erklärt. Und trotzdem war es falsch. Und ihr merkt, wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit im Leben für einzelne Lebensentscheidungen. Ich muss es lernen. Weisheit ist ja, dass wir die Welt mit Gottes Augen sehen. Wir müssen es lernen, kluge Entscheidungen zu treffen. Das Problem bei der Weisheit ist, es gibt aber unterschiedliche Weisheiten. Es gibt eine irdische, eine sinnliche, eine dämonische und es gibt die Weisheit von oben. Das heißt, es gibt eine Weisheit dieser Welt, was der Zeitgeist mir als klug vorgaukelt. Es gibt eine sinnliche Weisheit, was meine Hormone mir einreden, das richtig ist. Es gibt eine dämonische Weisheit, dass es okkulte Einflüsse in der Gesellschaft gibt, die mich prägen, etwas zu tun. Dass der Teufel mir plötzlich auch Ideen und Lüste eingibt. Wenn Petrus sagt, dass Jesus sich nicht umbringen lassen soll, dann sagt Jesus zu ihm, tritt hinter mich, Satan. Und dann gibt es diese Weisheit von oben, die von Gott kommt. Wie kriege ich die denn? Naja, ein Punkt dabei ist, dass du bittest. Wenn euch Weisheit mangelt, Jakobus 1, Vers 5, dann sollen wir beten. Du brauchst die Weisheit, um kluge Lebensentscheidungen zu treffen. Bitte glaub nicht, dass du dieses Leben ohne Gott meistern kannst. Du kannst natürlich mit einer ordentlichen Portion mecklenburgischer Bauernschleue versuchen, dein Leben zu meistern. Und wahrscheinlich wird es auch nach außen hin äußerlich gelingen, so wie bei Lot. Es wird irgendwie gelingen, aber es wird am Ende wahrscheinlich nicht aufgehen. Und deswegen, wie mache ich das ganz praktisch? Jetzt geht es wieder um Listen. Entschuldigung, ich bin wieder bei meinem Thema. Du musst dich irgendwann mal hinsetzen und musst dir die Frage beantworten, wo brauche ich Weisheit? Ich muss bestimmte Lebensbereiche identifizieren, Aufgaben, Herausforderungen, vielleicht auch Schwächen. Ich muss Entscheidungen identifizieren, die anstehen. Ich muss einfach selber für mich mal überlegen, wo stehe ich? Was fällt mir leicht, was fällt mir nicht leicht? Welche Entscheidungen stehen an? Und dann ganz konkret eine Liste, wo du mal drauf schaust, wo brauche ich Weisheit? Ich habe aus meiner eigenen Liste hier ein paar Sachen rauskopiert, damit ihr seht, was bei mir draufsteht. Ich brauche Weisheit, um meine Zeit auszukaufen. Weil ich habe manchmal so ein bisschen, ich lasse mich gern mal so wieder ein neues Ding, weißt du, neues Video, neues Projekt. Ne? Ich brauche vielleicht Weisheit, ein System zum Auswendiglernen von Bibelversen. Warum ist das bei mir? Ich habe so viele, dass ich die gerade nicht mehr auf die Reihe kriege. Ich brauchte Weisheit, um mehr Sport zu machen. Ja, das hat mich jetzt eine Weile verfolgt. Dann habe ich was erfunden hier um meinen Tiefgang der Beziehung zu meinem Sohn. Ich habe keinen Sohn, ich habe nur Töchter, aber auf meiner Liste steht was über eine Tochter. Ja? Natürlich brauche ich Weisheit um eine Beziehung zu meinen Enkeln und zu meinen Töchtern. Natürlich brauche ich das. Das kommt doch nicht von alleine. Also schreibe ich die Dinge auf, wo ich Weisheit brauche und wo ich denke, da möchte ich keinen Fehler machen. Und ich bitte Gott regelmäßig darum, dass er mir das schenkt. Das darf ich. Das ist so großartig. Ich darf darum bitten, dass Gott mich 100% den richtigen Weg führt. Und wenn ich dabei bin, dann darf ich auch den zweiten Teil bedenken. Ich darf mich verstehen als jemanden, der mit seinem Leben hineinlebt in einen Konflikt. Da gibt es dämonische Mächte, die wollen mein Leben zerstören. Und deswegen reicht es nicht nur zu sagen, Herr, führe mich 100% den richtigen Weg, sondern rette mich vor dem Bösen. Lass es nicht zu, dass das Böse auf eine wirklich böse, zerstörerische Weise in mein Leben hineinbricht. Lass das einfach nicht zu, bitte. Und natürlich ist das keine Garantie gegen Schicksalsschläge. Lest Prediger und studiert das, ja. Wir leben in einer nichtigen Welt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich von meiner Seite aus sage, hier gibt es Dinge, vor denen habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst davor. Bitte, Herr, lass das nicht zu. Ich kann euch sagen, ich bete, dass ich nicht dement werde. Wenn es passiert, passiert es. Das ist seine Entscheidung. Ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Aber ich darf schon mal dafür beten, dass es nicht passiert. Ich bete, dass meine Frau nicht vor mir stirbt. Wenn meine Frau weg ist, dann brauche ich viel seelsorgerliche Begleitung. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das, Jürgen ohne Bärbel, das ist, ich weiß nicht. Ja? Das ist ein gefährlicher Zustand. Ich wüsste nicht, was ich täte. Ich würde mich sehr eng an Leute ankuscheln und würde sagen, ich lasse euch sehr tief in mein Leben hineinblicken. Und von daher, wir haben diese Dinge, es gibt da Dinge, vor denen haben wir zu Recht Angst, wo der Teufel, wenn wir ihn lassen, hineinkommt und uns zerstört. Und wir müssen dafür beten, wir dürfen das aufschreiben. Macht euch mal die Mühe aufzuschreiben, wovor habe ich Angst? Was soll nicht passieren? Ich weiß, das ist eine ganz blöde Liste, weil man denkt sich, wenn ich das jetzt aufschreibe, vielleicht kommt das ja. Schwachsinn. Du schreibst das auf, um es zu bebeten und dann ist gut. Und dann betest du und überlegst mal, wo macht der Teufel das denn schon? Wo greift er über moderne Götzen bereits in mein Leben hinein? Hier wäre mal ein gutes Thema für übernächstes Jahr, Krivitzer Pfingstkonferenz, moderne Götzen. Einfach mal diese Dinge, wie ist diese Welt geprägt und wo merke ich schon, dass der Teufel mein Denken verändern will. Plötzlich so ein bisschen wird ja, dieses Hedonistische, dieses Materialistische, dieses Selbstdarstellerische, dieses Autonomieleben, ja, Emotionen als Maßstab, Punkt, 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 ich gehe da jetzt nicht durch. Aber wo greifen die unterschiedlichen modernen Götzen, ohne dass ich das richtig merke, in mein Leben hinein? Wir werfen uns ja nicht vor einer Artemis-Statue nieder. Nee, wir haben eine Amazon-App und kaufen einfach, ohne nachzudenken, weil wir es können. Und du denkst dir, das ist kein Götze. Oh, interessant. Lass uns mal länger drüber nachdenken. Ich zeige dir, dass das dichter dran ist, als dir vielleicht lieb ist. Ich zeige dir, dass dein Kaufverhalten etwas über dich und über Götzendienst aussagen kann. Das ist total drollig. Ich kann mir deinen YouTube-Browser oder deinen Browserverlauf anschauen und ich könnte einen Chatbot schreiben, der dir sagt, welcher Götze in deinem Leben von denen, die hier drauf stehen, eine Rolle spielt. Das wäre eine Sache von 10 Minuten. Okay, wir haben da jetzt nicht die Zeit für. Ich möchte nur sagen, es gibt Einflussgrößen in unserem Leben, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, die uns Angst machen, zu Recht Angst machen, wo wir biografische Anteile haben, die uns belasten, wo es Sünde gibt, die wir noch nicht überwunden haben. Und all diese Dinge, die dürfen wir tatsächlich vor Gott bringen. Und damit sind wir fertig. Vielen Dank. Und ich habe noch einen Wunsch an euch. Trau dich, viel zu beten. Amen.